Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Rüdiger Wollschläger. Ich bin in den Rothenburger Werken zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Und dies heute ist unser erster Podcast-Versuch. Wir freuen uns riesig, dass wir was zum Thema Selbstständigkeit lernen heute machen können. Ich leite mal kurz ein, worum es geht. Menschen mit Beeinträchtigung brauchen Hilfe. Dennoch muss das oberste Ziel ein möglichst selbstbestimmtes Leben sein. Und das gilt ja für alle Menschen gleichermaßen. Auch ich möchte mein Leben selbst gestalten. Und trotzdem gibt es viele Dinge, wo ich einfach Assistenz und Unterstützung brauche. Ich kann meine Waschmaschine nicht selber reparieren. Ich komme mit der Steuererklärung überhaupt nicht zurecht. Und ich bin froh, dass ich meine Ärztin anrufen kann, wenn ich krank bin. Also, jeder Mensch braucht Unterstützung. Trotzdem will ich mir in viele Sachen nicht reinreden lassen. Ja, und wie sieht das denn aus bei Menschen mit einer geistigen, intellektuellen Beeinträchtigung oder Behinderung, die in einer Einrichtung wie den Rothenburger Werken leben? Das wollen wir heute herausfinden. Wir sind in einer Wohngemeinschaft, in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Rothenburg. Hier wohnen junge Leute in einer WG, über die wir gleich mehr erfahren möchten. So, und als Gesprächspartner sitzen wir gegenüber Anne Bauchig, sie arbeitet in den Rothenburger Werken hier in der Wohngemeinschaft. Bruno Steinhausen ist Psychologe in den Rothenburger Werken. Die werden sich jetzt gleich erstmal selber vorstellen. Wir fangen an mit Anne. Erzähl was über dich.
Ja, hallo, ich bin Anne Bauchig. Ich bin 30 Jahre alt und arbeite jetzt schon seit ungefähr 11 Jahren in dieser Wohngruppe. Habe hier als FSJlerin angefangen, also ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und mich dann in diese Arbeit verliebt und mir schnell auch nichts anderes mehr vorstellen können. Dann habe ich eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht, die ging 3 Jahre. Und in der Zeit noch in anderen Wohnformen Erfahrung sammeln dürfen und auch in der Schule, die wir hier haben. Und irgendwann bin ich dann wieder hier gelandet und habe immer mehr Prozente in dieser Wohngruppe bekommen und arbeite jetzt hier schon eine ganze Zeit und verbringe hier meinen Berufsalltag.
Ja, super. Anne, wir haben auch schon öfter miteinander kleine Filme gedreht. Wir kennen uns gut. Ich kenne auch die Wohngruppe ganz gut. Bruno Steinhausen, wir kennen uns auch schon viele Jahre. Wir sind schon eher die alten Hasen hier in den Rothenburger Werken. Erzähl was über dich.
Ja, ich bin jetzt 26 Jahre bin ich jetzt schon hier. Ich bin 58 Jahre alt. Mein Name ist Bruno Steinhausen, genau. Und ich war davor auch, ich habe was Ordentliches gelernt. Ich war mal Krankenpfleger und Rettungssanitäter. Okay. Und
ja. Dann hast du überlegt, jetzt machst du noch was Unordentliches hinten dran und bist Psychologe geworden.
Genau. Und ich bin hier in die Rothenburger Werke gekommen mit meiner mit einer der Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Ich wollte eigentlich nur vorübergehend bleiben. Aber so wie Anne das schon gesagt hat, wer die Arbeit hier lieben lernt, hat wirklich ein tolles Berufsfeld.
Ja Mensch, da kann ich noch einen oben draufsetzen. Ich bin seit 37 Jahren hier. Ich habe auch gedacht, mach's mal ein paar Jahre, ist spannend, aber dann ist ein ganzes Berufsleben geworden. Mhm. So, also, wir haben hier am Tisch sitzen Theorie und Praxis in bester Fachlichkeit, sage ich mal. Und wir haben natürlich heute mitten in den Sommerferien. Knallheißer Tag, gerade ist ein Gewitter runtergegangen. Wir sitzen mittendrin in der Thematik oder auch Problematik. Was macht man denn? Womit verbringt man seinen Tag? Die jungen Menschen, die hier sitzen, sollen selbstständig entscheiden, was sie machen wollen, aber vielleicht schauen sie nicht manchmal an, Anne mit großen Augen und sagen, Anne, was soll ich denn machen? Wie ist denn so der heutige Alltag? Wie entwickeln sich Ideen, was macht man?
Ja, also es gibt hier die Möglichkeit, dass man selber seine Freizeit gestaltet und sich inspirieren lässt, oft durch uns Mitarbeitende, was es so für Möglichkeiten gibt. Viele hier haben auch eigene Ideen, haben außerhalb der Wohngruppe viele Freunde, die sie dann besuchen oder mit denen sie dann was unternehmen. Vor den Sommerferien haben wir aber auch gefragt, worauf habt ihr Lust? Was fällt euch so ein? Was möchtet ihr gerne mal machen? Und dann haben wir gemeinsam eine Liste gemacht. Natürlich mit der Info, alles ist nicht möglich. Es gibt da einen Rahmen. Aber dann haben wir zusammen geguckt, was ist möglich, sowohl preislich als auch zeitlich. Und so ist es dazu gekommen, dass wir fast in jeder Woche mindestens einen größeren Ausflug machen. Schwimmen gehen, an die Nordsee fahren, ins Planetarium fahren, all sowas. Und ansonsten zwischendurch geht es mal zur Abkühlung hier an den See, an den Weichel- oder Bullensee. Wir fahren mal ein Eis essen, fahren zum Skaterpark, spielen Fußball, solche Sachen, was man spontan umsetzen kann.
Und ich muss mal dazu sagen, der Donner im Hintergrund ist nicht eingespielt, der ist echt. Ne? Gerade ist mal der Regen ein bisschen nachgelassen, aber wird gleich wieder anfangen. Also man muss manchmal auch ganz spontan sein und was Neues überlegen. Bruno, als Psychologe, wie kann man helfen oder welche pädagogischen Konzepte gibt es, um Selbstständigkeit zu lernen? Kann man das überhaupt lernen oder wie funktioniert das aus psychologischer Sicht?
Ich hätte zwei Antworten. Eine sieht man hier im Raum, die erkläre ich gleich, und das andere habe ich mir mal zusammengebaut. Und zwar, ich glaube, wenn man sich vornimmt, etwas zu tun, dann bräuchte man, wäre gut, einen wissenden Hunger zu haben. Was würde mir denn Spaß machen? Das heißt, die Idee, darauf hätte ich Appetit. Und ich kann das vorwegnehmen. Ja? Und wie ich mich danach fühle, und dann würde ich sagen, ja, den Plan mache ich. Und wenn ich das möchte, dann brauche ich ja einmal den Plan, was ist es? Ich muss es so einschätzen, dass es sich lohnt für mich, es zu tun. Dann, was gehört dazu im Ablauf? Weil Anna hat ja gesagt, man plant, zum Beispiel ins Planetarium zu gehen. Dann fange ich an, das umzusetzen. Ich muss zum Beispiel Richtung Hamburg fahren. Und wenn ich dann nach Hamburg fahre, gibt es ja vielleicht viele Dinge, die mich ablenken. Da könnte ich ja dann auch hingehen. Und ich muss bei meinem Plan bleiben, damit ich dann auch wirklich das Erlebnis ansteuere, was ich ursprünglich mal wollte.
Okay, das klingt aber schon relativ abstrakt oder setzt ein Abstraktionsvermögen voraus und muss dann dein Ziel vor Augen haben,
ja, quasi. Du hast mich als Psychologe gefragt. Und da geht es ja darum, erleben und verhalten wir uns. Ja. Ja, und bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, intellektuellen Beeinträchtigung, sind diese ganzen Zwischenschritte, die ich jetzt genannt habe, da gibt es sicher noch mehr, sind jeweils Stufen, von denen man abweichen kann. Ja, oder wenn zu wenig von der Aufmerksamkeitsspanne vorhanden ist, dann kann ich mich vielleicht leichter ablenken lassen und lande dann ganz woanders. Ja, und das heißt, um das Vertrauen zu bekommen in meine eigene Wirksamkeit, das habe ich mir vorgenommen und das kriege ich auch hin. Da brauche ich dann vielleicht strukturierende Hilfen von an. Und was wir hier nicht sehen im Podcast ist zum Beispiel, die Tage sind hier alle auf einem Board aufgezeichnet mit verschiedenen Farben. Und ich schaue auf was haben wir heute? Heute ist Montag, der ist blau. Ich sehe sofort, wer ist im Dienst. Und vielleicht sehe ich an der Stelle auch, welche Aktivität ist heute geplant.
Das sind also Strukturen, die sichtbar oder erlebbar sind, genau. Um auch eine Vertrautheit in diese Planung zu bekommen. Ne?
Ja.
Und ich habe auch gesehen vorhin, als ich reinkam, diese Wochentafel wird auch hier wirklich frequentiert. Also wird geguckt, wer ist wann da, was wird unternommen, was wird angeboten. Das ist schon wichtig, oder Anne? Also ihr lebt nicht einfach so in den Tag hinein, sondern ihr strukturiert sehr stark.
Manchmal auch ein bisschen in den Tag hinein, aber es gibt immer eine grobe Struktur, die ganz klar Sicherheit gibt und Orientierung gibt. Und auch unser Wochenplan, also neben unserem Dienstplan, der hier an der Wand hängt, hängt auch ein Wochenplan, auf dem eindeutig die Tage zu erkennen sind, auf dem ist auch ganz klar zu erkennen, dass wir alles ernst nehmen. Also die einzelnen Termine der einzelnen Personen, einzelne Dinge, die erledigt werden müssen. Und ja, diese Sicherheit, die schafft halt den Rahmen, dass man sich um diese Termine herum gut bewegen kann und auch sicher ist, dass alle Bescheid wissen, was als nächstes ansteht.
Gut, das ist ein Rahmen. Man könnte auch sagen, ein Korsett, das kann auch eng sein, je nachdem. Also es gibt ja bestimmt Individuen, die sagen, nee, also diesen Rahmen möchte ich gerne mal sprengen, ich will jetzt was ganz anderes machen. Das kommt doch auch vor, oder?
Genau. Also natürlich sind all die Sachen, die hier besonders in der Freizeit geplant sind, freiwillig. Und wir haben nun mal immer wieder ein paar junge Menschen, die sagen, schwimmen gehen mag ich überhaupt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird hier niemand gezwungen. Wir versuchen zu motivieren und zu begeistern. Und oft ist es so, dass die Gruppe den Einzelnen dann so ein bisschen mitreißt. Aber wer keine Lust hat, da ist es auch okay. Hier in dieser Wohnform ist es manchmal möglich, dass diese Person sich dann in der Zeit alleine beschäftigt oder außerhalb der Wohngruppe was unternimmt in anderen Wohngruppen. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir halt gucken, weil das ist natürlich, Freizeit dient der Erholung und dem Spaß und da ist Zwang, geht absolut gar nicht. Das ist kein Pflichtprogramm.
Gut, also ihr müsst so sensibel sein, dass ihr ein Gefühl für die Menschen habt, mit denen ihr hier zusammenarbeitet und ihr kennt die Vorlieben und ihr versucht anzuregen, müsst aber auch immer aufpassen, dass es nicht zu viel auch Beeinflussung wird. Ne? Das ist sicher immer so eine Gratwanderung.
Genau. Ja.
Lernt man sowas in der Ausbildung oder lernt man das in der Praxis? Das frage ich erstmal dich und dann kann Bruno vielleicht auch noch was dazu sagen.
Ja. Sowohl als auch. Also in der Ausbildung, in der Schule lernt man natürlich die Theorie. Was ist nötig, damit jemand Selbstständigkeit lernt und was sind die Grundbedürfnisse? Autonomie ist ja auch ein Grundbedürfnis, genauso wie Sicherheit und Bindung. Das gehört da alles mit dazu. Aber die Umsetzung, die lernt man dann wirklich hier im Berufsalltag. Im besten Falle als Auszubildender oder Auszubildende von seinem Team. Das sind ja auch alles Fachkräfte, das war bei mir zum Glück der Fall. Ich konnte da sehr viel Gutes und Nachhaltiges lernen und einfach abgucken, wie funktioniert das? Wie lernt jemand diese Selbstständigkeit und wendet sie auch an? Und was passiert, wenn es in dieser Selbstständigkeit mal einen Misserfolg gibt? Also das ist das, was man dann wirklich in der Praxis lernt. Und die Theorie zeigt mir dann halt so, ja, das Wissenschaftliche daran.
Genau, Selbstständigkeit ist ja auch eine Herausforderung, ne?
Ja.
Kann auch schief gehen.
Ja.
Ich muss noch mal dazu sagen, die Ausbildung Heilerziehungspflege verbindet ja Theorie und Praxis schon in den Ausbildungsjahren. Also du bist, ich glaube, 2 Tage in der Woche im Unterricht, 3 Tage in der Praxis, zum Beispiel genau. In der Wohngemeinschaft.
Ja.
Also noch auch mal an dich, Bruno, kann man das lernen oder...
Ja, ich glaube, intuitiv können wir das alle bei der Kindererziehung zum Beispiel. Ich sag mal, das Ziel ist ja eigentlich halt, ich sag mal, Autonomie in sozialer Gebundenheit. Also wenn wir Kleinkinder sind, ist es ja so, dass wir von einem sozialen Netz umgeben sind. Wir sind gar nicht selbst lebensfähig und lernen aber, und die Eltern sind dafür zuständig, dass ich bitte sinnvolle Erfahrungen mache, dass ich genügend Halt habe, wenn ich ihn brauche, genügend Orientierung, wenn ich vielleicht das Falsche tue oder etwas Gefährliche. Und sodass dann in einer guten Kindererziehung, gelingenden Kindererziehung rauskommt, ich mache schrittweise immer mehr Erfahrungen, dass ich auch alleine Dinge kann, ich werde darin bekräftigt, dass das so richtig ist. Und vielleicht, so, wenn die Kinder so 2, 3 sind, krabbeln um die Ecke, machen auch eigene Erfahrungen, ohne Mama, ohne Papa. Mhm. Und auch dann sind die Eltern eigentlich noch dafür zuständig, dass in diesem Raum, der dann neu ist, es noch sicher ist. Und ich glaube, wenn ich das übertrage auf Menschen, die in der Heilpädagogik arbeiten, heißt das ja, wie kriegen wir den Lebensraum, wie können wir den Menschen einen sinnvollen Lebensraum ausrollen, indem sie sinnvolle Erfahrungen machen, ohne dass sie sich und andere gefährden. Ja, und da kann man, hört man schon raus, ich soll dann von vornherein schon bestimmen, was ungefähr gut ist und nicht. Ja, und da der Konflikt, wo Kinder dann sagen, Mama, lass mich alleine, ich will das alleine machen, drehen sich rum und gehen alleine in die Welt. Dann hoffentlich mit genügend eigenem Sicherheitsverhalten, ja, und Erfolg in den eigenen Handlungen. Und bei Menschen, bei denen die geistige Entwicklung beeinträchtigt ist, ist diese Möglichkeit, alleine Erfolg zu haben und daraus zu lernen, die ist ein Stück eingeschränkt. Ja, und das ist so, da selbst wenn ich mir zuhöre beim Sprechen, merke ich wieder die Selbstbestimmung, ich will das und das machen, kämpf gegen, bleib in dem Bereich, in dem es für dich sinnvoll bleibt und nicht gefährlich.
Das ist da höre ich doch den Vergleich zur Familie, der sich hier auch aufdrängt, sage ich mal. Ihr wohnt in einem Familienhaus im Wohngebiet. Ihr lebt auch ein bisschen wie eine Familie. Und da ist ja auch eine gewisse Gefahr drin, denn es ist keine Familie. Und ihr habt ja auch als Betreuer eine gewisse Distanz zu wahren. Früher hat man das mal gelernt, eine therapeutische Distanz braucht man zum Klienten. Wie gehst du damit um? Es ist ja auch hier wirklich herzlich, sage ich mal.
Ja, also ganz klar ist für mich, dass ich keine Mama bin und meine Kollegen, meine männlichen, sind auch keine Papas, sondern ja, ich bin Anne, ich bin hier eine Mitarbeiterin, aber ich bin natürlich eine ganz, ganz enge Bezugsperson. Und wenn hier jemand neu einzieht, gibt es natürlich erstmal eine große Distanz. Auch hier muss man sich kennenlernen, sich anschnuppern. Aber gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen, auch Höhen und Tiefen, die sorgen einfach dafür, dass man sich immer näher kommt. Und für mich, es gibt eine Distanz, aber sie sind auch alle wichtig hier. Und ich habe auch alle zu allen eine emotionale Bindung und leide mit und freue mich mit. Und ich glaube, also für mich ist das wichtig in dieser Arbeit, um ihnen auch das zu geben, was sie brauchen. Eben diese Sicherheit, Zuspruch und Bestätigung, ihnen Mut zuzusprechen und sie darin zu bestärken. Das könnte ich nicht oder es wäre nicht authentisch, wenn ich nicht diese emotionale Bindung auch irgendwie zu ihnen hätte. Und trotzdem ist es nicht so intensiv wie zum Beispiel in einer Familie oder zu meinen ganz engen Freunden und Freundinnen. Das ist schon ein Unterschied, aber ja.
Aber diese Distanz zu wahren ist sicherlich nicht immer einfach, ne? Ich denke, du träumst auch manchmal hier vom Alltag und da sehe ich schon, dass Bruno ein paar Ideen dazu hat.
Ich hänge ja an dem Autonomie in sozialer Gebundenheit. Ich glaube, ihr habt in den Wohngruppen, Anne, manchmal Position eines Vermittlers, und zwar die soziale Umwelt hier draußen, sind Nachbarhäuser. Dies ist eine Realität. Und wenn es darum geht, in sozialer Gebundenheit sich in der Gesellschaft zu verwirklichen, muss ich auch die Interessen der Nachbarn berücksichtigen. Und ich erinnere mich, als ich mal hier zuständig war, dass ein Junge, der sehr entdeckerfreudig war, irgendwann entdeckte, dass die Garage vom Nachbarn viele Dinge enthält, die er auch nehmen, die er auch gebrauchen kann. Und dann war klar, Mensch, das darfst du da nicht einfach wegnehmen. Ja, und das heißt also, ich bei allem, was ich verwirklichen möchte für mich selber, zum Beispiel das aus der Garage rausnehmen, muss ich beachten, stopp, das ist ja gar nicht meins. Ich kann fragen. Ja? Und da denke ich mir, das ist so ein Lernfeld, wo wir uns sicher einig sind, ein schönes Miteinander mit den Nachbarn entsteht, wie kann ich mich hier in der Nachbarschaft entfalten? Kann vielleicht die Garage tatsächlich offen sein und die beiden finden einen Kompromiss, wie der junge Mann, der damals da was interessant fand, dann vielleicht auch davon profitieren kann.
Jetzt sehe ich hier Menschen, die relativ selbstständig sind, die auch ihre Freizeit gut gestalten können. Wir haben ja in den Rothenburger Werken viele Menschen, die einen sehr hohen Assistenzbedarf haben, die sehr stark intellektuell eingeschränkt sind, wo du Schwierigkeiten hast, rauszufinden, was will der einzelne Mensch eigentlich. Bruno, wie gehen wir denn da vor bei Menschen mit schwersten Behinderungen? Wie kann man da Selbstständigkeit überhaupt herausbringen?
Rüdiger, der Satz, ich mache jetzt Folgendes oder ich werde, wenn ich den spreche, habe ich ja ein Konzept von mir, ja, wie ich mich dann in der Umwelt bewege, was zu mir gehört, was an Fähigkeiten zu mir gehört. Und wenn Menschen stärker beeinträchtigt sind, ist bei dem Ich will eigentlich, glaube ich, intuitiv der Blick auf die Person gerichtet, die mir assistiert üblicherweise dabei, meine Wünsche zu realisieren. Und dann ist es ganz klar, wir können versuchen zu erahnen, was die Leute mögen. Man kann sich ja daran tasten, ja, ob jemand, welche Eissorte jemand am liebsten mag zum Beispiel, ja, dass man eben Dinge ausprobiert. Und dann können wir eigentlich als einziges Instrument zur Verfügung stellen, wir fühlen uns ein. Und wir sehen die Reaktion des Gegenübers, wie reagiert er auf mein Angebot oder sie, und sehen dieses Einverständnis, haben wir ja oft auch nonverbal, durch ein kurzes Nicken, durch eine körperliche Entspannung, und wir sehen, ah ja, das gefällt dem Menschen noch. Und dann gucken wir, wie wir diese Situation so weiterführen, dass die Person, die wir fördern, tatsächlich entspannt und bereichert wieder unterwegs ist. Und wenn das gelingt, also gelingende Kommunikation, dann haben wir beide gewonnen. Mhm. Und wenn dann rauskommt, Mensch, ich habe jemanden eher in die Richtung beraten, die ich ja auch gut finde, ja, dann kann ich eben, wird es vielleicht ein Vorteil, dass wir verschiedene Mitarbeiter sind, dass wir uns, oder Mitarbeiterinnen, dass wir uns nach 8 Stunden abwechseln und jeder gibt seine Impulse rein. Aber ganz klar, wie Anne das vorher auch schon sagte, ich bin Anne, ich bin Bruno, ja, ich habe meine persönliche Prägung drin.
Genau.
Ja, das ist auch unvermeidlich, ich meine, die Anne hat auch ihre Vorlieben und lenkt vielleicht ein bisschen dahin, wo sie sich auch wohlfühlt oder macht es als Angebot. Das ist ja auch okay, ne?
Ja.
Also wir sind ja nicht jenseits von bestimmten Dingen.
Genau.
Ja. Sag mal, das ist doch Kinder- und Jugendbereich hier.
Genau.
Das heißt, es hat die Konsequenz, und das ist wieder ähnlich wie in der Familie, irgendwann ziehst du aus.
Genau.
mal für unsere Hörer, wie funktioniert das? Genau, wann müssen die Kinder sich was Neues suchen oder die jungen Leute, Jugendlichen?
In der Theorie ist es bei uns so, dass sobald die Ausschulung erfolgt oder geplant ist, auch über einen Umzug in den Erwachsenenbereich nachgedacht wird.
Genau, Ausschulung ist so mit zwischen 18 und 20 so die...
Genau, das ist immer etwas unterschiedlich. In einer Förderschule kommt es darauf an, was kann der Schüler, die Schülerin vielleicht doch noch lernen. Und das überlegen die Lehrer und Lehrerinnen dann gemeinsam zum Beispiel. Und das passiert dann auch in Verbindung mit dem Arbeitsamt. Und wenn dann noch Gründe gefunden werden, warum diese Person noch etwas länger in der Schule bleiben kann, wird die Ausschulung noch nicht geplant, sondern es gibt eine Schulverlängerung. Aber wenn es dann soweit ist, das kann auch 12 oder 13 Jahre dauern, bis jemand ausgeschult wird, dann wird geguckt, was kommt danach. Kommt danach der Berufsbildungsbereich oder geht es danach in eine Werkstatt? Ganz unterschiedlich, genau.
Aber das ist ja eigentlich auch gut so, ne? Dass man den Schritt ins Erwachsenenleben mit so einer Zäsur verbindet, ja, und raus aus dem Haus, rein in neue soziale Zusammenhänge.
Ja,
genau. Aber um nochmal zu diesem familiären Aspekt zurückzukommen, es gibt doch bestimmt Kinder, die hier ihre Jugend verbracht haben, die noch sehr stark hier an euch auch hängen oder euch anrufen, ja, oder besuchen, oder wie ist das?
Ja, genau. Also das ist für uns auch ganz wichtig. Wir sind immer noch da.
Den schlagt ihr nicht die Tür vor der Nase
zu. Absolut nicht, nein. Wir hatten jetzt erst 3 Auszüge, zwei junge Männer und eine junge Frau, die ausgezogen sind, und wir sind nach wie vor Ansprechpartner, auch Vermittler für die neuen Wohngruppen dann. Der Umzug wurde langsam geplant und fand auch langsam statt und mit vielen Kennenlernen und Beschnuppern. Und dann war es endlich soweit und sie sind umgezogen. Wir haben das ganz eng begleitet und sind jetzt immer noch telefonisch erreichbar. Sie kommen uns besuchen. Wir haben auch nach den Umzügen noch gemeinsam mit ihnen Ausflüge gemacht. Das waren ihre Wünsche. Planetarium war nämlich ein Wunsch eines jungen Mannes, der ausgezogen ist. Und da kommen sie dann mit. Und genau, wir sind immer noch da und wir sind auch immer noch diese Sicherheit, bis sie dann bereit sind, ganz rüber zu gehen und zu erkennen, dass die neue Wohngruppe das auch geben kann.
So, das Gewitter strengt sich hier auch an, auf sich aufmerksam zu machen. Bruno?
Ja, mir hat es sehr gut gefallen, wenn es gelingt, ich bin bedeutsamer anderer im Leben eines anderen geworden. Ja, das kann ein Fußballtrainer vielleicht sein oder vielleicht irgendwie ein Nachbar, der mal nett zu mir war über eine gewisse Zeit. Und wo ich mich mit identifiziere, wo ich haltgebende Erlebnisse mit mir in meiner Biografie habe. Und ich werde sie nicht los. Das ist ein sehr schöner Erfolg. Und ich kann das auch nur bestätigen. Es gibt Leute, ich war hier vor 20 Jahren zuständig, und die schwärmen immer noch von der Zeit, ja, Milanweg, und rufen auch noch hier Leute an. Und das einfach klar ist, der Rückgriff auf eine Vertrauensperson aus einem ehemaligen Lebensbereich. Ach, das tut gut. Das tut uns auch gut.
Ein bedeutsamer anderer, das höre ich zum ersten Mal, aber das klingt richtig gut. Ja. Und das umschreibt so ein bisschen, was auch die Faszination unserer Berufe hier ausmacht. Ein bedeutsamer anderer.
Da muss ich unbedingt sagen, das war Niklas Luhmann. Das ist also ein Fachbegriff. Ich glaube, das ist ein Soziologe gewesen. Den habe ich auch im Studium mitgenommen. Niklas Luhmann, bedeutsame Significant Others auf Englisch. Das wurde ein Fachbegriff. Und ich denke, da fasst das zusammen. Bindung, das, was Anne gesagt hat, und Identifikation.
Der bedeutsame andere, bitte merkt euch das. Ne? Ergreift einen Beruf, wo ihr das werden könnt. Das ist doch eine Perspektive.
Und gleichzeitig muss ich noch einmal rein, weil das klingt sehr persönlich, ja, dass wir, vor allem wir als Personen, einen Stempel hinterlassen. Gleichzeitig ist ganz wichtig zu betonen, da ist ganz viel Fachlichkeit dahinter. Über Entwicklungsschritte, die sinnvoll sind, über Didaktik, über Pädagogik, über tieferes Verständnis von Konfliktbewältigung und Konflikte, die Menschen mit sich herumschleppen, die es ihnen schwierig macht, Bindung zu entwickeln. Und das geht vielleicht gerade ein bisschen unter, dass wir auch als Fachleute unterwegs sind, nicht nur als Personen.
Und ich will auch noch was dazu sagen, bevor ich dir das Schlusswort gebe, Anne. Wir haben ein Leitbild der Rothenburger Werke, da steht was drin, was sich der bedeutsame andere aber auch immer wieder vor Augen halten muss. Da steht drin, ich lese es mal kurz vor, Menschen mit Behinderung sind Teil der Gesellschaft. Sie sagen uns, was sie brauchen und wünschen. Gemeinsam finden wir heraus, was möglich ist, und setzen es um. Und wir sind umso besser, je weniger man uns braucht. Das muss man als bedeutsamer Anker auch diese Bescheidenheit sagen. Wir wollen möglichst viel Selbstständigkeit erlangen bei den Menschen. Das heißt, wir müssen uns auch stark zurücknehmen und sind in dieser Doppelrolle des Bedeutsamen, aber auch des ganz kleinen, der in der Ecke steht und sagt, ich bin nur die, quasi die Servicekraft. Anne, das Schlusswort gehört dir, sag mir dann auch noch, was heute noch ansteht bei euch, was geht ab?
Ja, das wissen wir noch nicht so genau, denn das Gewitter hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten gehofft, es bleibt doch noch trocken, aber es sieht so aus, als wenn es sich wieder auffällt und dann wollen wir heute vielleicht nochmal an den Bullensee fahren. Ich werde mal gucken, vor dem Podcast hat mein Dienst gerade erst angefangen, das heißt, ich konnte nur eine kurze Stimmungsabfrage machen. Aber je nachdem, wie Lust und Laune ist, machen wir das und gehen dann nochmal eine Runde dort baden. Oder heute steht auch noch der Wocheneinkauf an. Das muss auch noch erledigt werden. Heute ist Montag. Das heißt, wir müssen erstmal den Kühlschrank wieder bestücken. Also auch die ganz normalen alltäglichen Pflichten gehören hier dazu.
Okay, also ihr müsst auch manchmal ziemlich spontan sein, wenn so ein Gewitter dazwischen kommt, was wir hier live gehört haben. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern Bruno Steinhausen, Anne Bauchig. Das war unser erster Podcast-Versuch und wir hoffen, dass wir künftig noch viele interessante Themen anschneiden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank.